Assalamu alaikum und willkommen auf Küss mich, Kismet. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Dalla, die Hostin dieses Podcasts. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Mohammed Johari, der sich persönlich sehr mit dem Thema Kennenlernen auskennt, denn er macht Ehevorbereitung und möchte uns heute dazu etwas erzählen und auch erklären, was das überhaupt ist und warum ihm das so wichtig ist. Assalamu alaikum.
Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vielen Dank. Sehr kurz und knapp vorgestellt. Vielen Dank, dass du dabei bist. Du kannst natürlich gerne nochmal selber was aus erster Hand über deine Person erzählen. Und du hast ja auch einen Blog zum Thema ja, Heirat und Ehe. Und genau, erzähl uns doch einfach mehr über dich als Person und was du machst.
Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Euer Bruder Mohammed Johari, ich bin jetzt 40, bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist in Indien geboren und seine Familie ist mit ihm aus Indien ins neu gegründete Pakistan ausgewandert, im Jahr der Teilung Indiens, also 47. Und in Karachi aufgewachsen, kam mein Vater 71 nach Deutschland und hat hier vor allem als Kaufhausdetektiv gearbeitet. Und ja, hat sich in eine Blondine mit grünen Augen verliebt, meine Mama, die Tochter von einem amerikanischen Soldaten ist, der hier im Zweiten Weltkrieg eingesetzt war und dann auch stationiert war und sich in eine richtige Preußin verliebt hat. Also für diejenigen, die die Preußen nicht kennen, ich habe von meiner Großmutter gelernt, den Lichtschalter mit der Fingerspitze zu betätigen, weil man ansonsten die Tapete drumherum einfettet. Und bin bei meiner Mama aufgewachsen, also von ihr erzogen worden. Meine Eltern haben nicht so sonderlich viel Zeit miteinander verbracht und dann kam dann auch die praktische Trennung und später dann auch die offizielle Scheidung. Das heißt, ich bin deutsch-amerikanisch aufgewachsen, bin christlich erzogen, habe mit meiner Mama zusammen MTV und Viva geschaut und gleichzeitig aber auch eine sehr konservative Sexualerziehung bekommen. Also das Wort Private Part ist etwas, was ich mit meiner Kindheit verbinde. Also dass das man nicht zeigen darf. Und da war meine Mutter auch sehr, sehr sensibel gewesen und war auch als Kindergärtnerin hier in Frankfurt tätig für die Amerikaner. Also da, wo ich auch in den Kindergarten gegangen bin.
Ja.
Und ich habe den Islam kennengelernt, nachdem ich bereits in einer ernsten Beziehung gewesen bin. Eine ernste Beziehung, die später dann meine Ehefrau wurde und heute auch noch ist, alhamdulillah.
Mashallah. Du hast so viele Liebesgeschichten in deiner Biografie, mashallah, voll schön.
Ja, alhamdulillah. Meine Frau kommt ursprünglich aus Polen. Sie ist mit 9 Jahren aus Polen nach Deutschland als sogenannte Spätaussiedlerin gekommen. Und wir sind seit dem Ende der 10. Klasse ein Paar.
Voll schön.
Und haben alhamdulillah ein Jährchen, 1,5 Jahre danach zusammen den Islam kennengelernt und ihn auch zusammen alhamdulillah angenommen. Und damals war es noch eine andere Zeit, so vor 23, 24 Jahren. Das heißt, so den Smalltalk, den ich dann hatte, als ich zur Moschee gegangen bin. Keine Ahnung, woher kommst du, wohin gehst du, was machst du? Und dann erzähle ich halt von der Freundin. Das hat ein paar Monate gebraucht tatsächlich, bis mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Freund-Freundin-Geschichte so nicht geht. Ja. Und als man mir das dann auch gesagt hat, war das dann auch eine Frage von wenigen Wochen gewesen, bis wir dann die Eheschließung beim Imam organisieren konnten. Und dann haben wir halt alhamdulillah mit 18 beide geheiratet im Jahr 99. Und über die weiteren Jahre habe ich mitbekommen, dass sehr viele Menschen im positiven Sinne beneiden, wie ich meine Frau kennenlernen konnte. Also sprich in der Schule. Wir waren dann im 10. Jahrgang zusammen auch in einer Klasse.
Ja.
Und das ist etwas, was vielen fehlt. Die Möglichkeit, jemanden gut kennenzulernen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Oft geht man mit einer gewissen Unsicherheit in die Ehe, weil man instinktiv diesen Kennenlernprozess nicht richtig ausgeschöpft hat. Ja. Oder vielleicht auch von den Familien quasi in die Ehe gedrängt worden ist, bevor irgendetwas passiert.
Darf ich an der Stelle was fragen? Es gibt ja ganz oft auch im muslimischen Kontext ja die Annahme, ja, du sollst jetzt nicht zu lange kennenlernen und islamisch ist das da nicht korrekt und zieh das jetzt nicht in die Länge. Wie siehst du das?
Es gibt einen Hadith, den viele Gelehrte für Hassan einstufen, für verwertbar. Mhm. Andere sehen diesen Hadith etwas kritischer. Ich gehe von seiner Etabliertheit aus. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithla nikah, dass es nichts Besseres gibt für zwei ineinander Verliebte als die Ehe. Und aus diesem Hadith kann man ableiten, wenn man von seiner Authentizität überzeugt ist, dass durchaus im Kennenlernprozess eine Verliebtheit entstehen kann, die auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Ich darf auch festhalten, dass es für viele Menschen nicht nur in der Vergangenheit gut funktioniert hat, auf gemeinsamen Grundlagen und einer starken Sympathie als Grundlage in die Ehe zu gehen, und dieses Verliebtsein hat sich dann später dann auch in der Ehe entwickelt. Mhm. Ja, also es gibt nicht nur diesen einen Weg, aber definitiv ist es ein statthafter. Und unabhängig davon, ob jetzt dieses Verliebtsein erreicht sein muss, was man auch immer darunter versteht, weil das ist ja auch wieder eine Definitions- und Gefühlsfrage.
Richtig.
Als Eheberater kriege ich mit, dass sehr viele Menschen sich leider signifikant in der Ehe kennenlernen und sich dann nicht mehr ertragen können, im Negativen überrascht sind. Und ich frage dann immer ganz verdutzt, ja, das hättest du doch vor der Ehe, oder sage, verdutzt, das hättest du doch vor der Ehe wissen müssen, ja. Ja, nee, dazu kam es nicht, das wurde nicht diskutiert oder dann haben wir keine Gelegenheit dazu gehabt. Und also der Kennenlernprozess sollte schon ausgeschöpft sein, und das muss jeder für sich selbst auch bestimmen, ob das jetzt über Monate geht oder ein knappes Jahr andauert. Mhm. Aber ansonsten, je weniger man sich da sicher ist, umso größer ist natürlich auch das Risiko, dass man dann in der Ehe quasi scheitert und dann auch auseinandergeht, ohne dass es eigentlich hätte auseinandergehen müssen, weil es überhaupt erst auch gar nicht zusammen hätte kommen sollen, die ganze Sache.
Du hast jetzt auch schon ein bisschen was zu deiner Person gesagt, also deiner Tätigkeit. Du bist Eheberater?
Ja, unter anderem, ja.
Und Imam bist du auch, richtig?
Genau, ich arbeite in einer deutschsprachigen Moschee, die aber jetzt für mich nur keine, sagen wir mal, Arbeitsstätte ist, sondern es ist die Moschee, die ich kenne, die mich zum Islam begleitet hat und in der ich einen Großteil meiner Jugend verbracht habe, viele, viele Samstagabende und drumherum. Mhm. Und es ist meine spirituelle Heimat, innerhalb derer ich versuche, stets ein Zahnrad zu bleiben, unabhängig davon, in welcher Funktion.
Ja.
Und und ich habe mich jetzt aber auch quasi selbstständig gemacht mit einer Beratungspraxis. Ich nenne sie Charakterschmiede, innerhalb derer ich Seminare anbiete, auch zu Familienfragen und Ehefragen, und eben auch Menschen berate in Lebensfragen, aber auch Familienberatung anbiete, Eheberatung, Eheschließungsberatung und auch, das gibt es auch eben, eine Scheidungsberatung anbiete. Das heißt, nachdem man dann zum Schluss gekommen ist, dass es besser auseinandergehen sollte, macht man das auf islamkonforme, Allah-gefällige Art.
Ja. Und du bist auch Sozialpädagoge, oder?
Genau, das ist meine Grundausbildung. Mhm. 2006 habe ich mein Studium abgeschlossen, alhamdulillah, nachdem ich an der Uni mit Lehramt für Gymnasien, Fächer Sport und Englisch erstmal scheitern musste. Mhm. Und gegenwärtig befinde ich mich auch in Weiterbildung, in einer dreijährigen Weiterbildung zum systemischen Familienberater, Familientherapeuten. Da habe ich, glaube ich, gute 15 Monate nun abschließen dürfen. Und meine Promotion habe ich geschrieben über die Förderung der Ehe für junge Muslime. Mhm. Und da bin ich ja so im Thema recht eingearbeitet.
Warum ist dir das wichtig, dieses Thema junge Muslime, erstmal die Ehe früh, dass sie früh eingehen? Ich fand diesen Begriff von Ehevorbereitungsberatung genial, weil meistens ist es ja da alles immer super duper und dann denkt man nicht so an Eheberatung oder Vorbereitung. Wie kommst du darauf und warum ist es dir wichtig?
Ich denke, dass es ein Herzensthema ist, was einfach auch Allah in mein Herz mitgegeben hat. Mhm. Das zum einen. Und zum anderen hat der Prophet ja auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass die Ehe die Hälfte der Religion ist, beziehungsweise die Hälfte des Imans auch in einer anderen Überlieferung. Mhm. Und unabhängig von der Existenz dieser Überlieferung sieht man einfach auch in der Praxis, dass das oft eben ein Thema ist, welches Geschwister runterzieht, ja. Die entweder depressiv werden oder aggressiv werden in Bezug auf ihre Familie oder die Umgebung, die vielleicht etwas verhindert, ja, oder etwas auf der anderen Seite irgendwo erzwingt. Mhm. Es ist für mich auch eine Frage der Aqida, dass sich der Mensch als Paarwesen begreift, wie Allah Ta'ala uns auch im Koran beschreibt. Und nur Allah Ta'ala gebührt es, partnerlos zu sein, und umgekehrt, wir Menschen, wir bedürfen der Partnerschaft, und das ist auch biologisch, psychologisch, mhm, nachvollzogen, dass der Mensch eben auch ein Partnerwesen ist und auch zu seiner weiteren Charakterentwicklung auch Partnerschaft benötigt. Mhm. Und ja, ich fühle da einfach mit, weil unsere Ursprungssysteme sind nach und nach ausgefallen, für die meisten von unserer Generation, ja, wo dieses Thema proaktiv angegangen wird und wo man eben Möglichkeiten bekommt, in einem Halal-Rahmen jemanden kennenzulernen und dann darauf aufbauend eben diesen Schritt Partnerschaft auch eben für sich anfängt im Leben.
Voll schön beschrieben, auch mit diesem Partnerwesen. Weil ich glaube, es gibt ja viele Muslime, die jetzt Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind, unverheiratet, niemanden kennenlernen, das frustriert die so. Und ja, auch verständlich, ne, wenn wir das so sehen als Partnerwesen, dass wir Partnerwesen sind. Ist natürlich klar verständlich, dass das ein Gefühl von Frustration und Traurigkeit entsteht.
Ja, ja. Mhm. Und der Prophet hat ja auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Religiosität und Charakter ihr zufrieden seid und um die Hand eurer, also Anvertrauten bittet, mhm, und ihr ermöglicht dies nicht, so wird Versuchung und Niedergang quasi die Erde erfassen, also Fitna und Fassad. Mhm. Und leider haben wir... Also gibt es dieses Phänomen, das ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt, je nach Gemeinde oder je nach Stadt, in der man auch lebt, mhm, dass wir viele Muslime, die in gewissen Basics vielleicht einfach einige Schwächen zeigen, nicht ins Gemeindeleben einbinden oder sie nicht zu diesem Gemeindeleben einbinden. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Freundin hat oder einen Freund hat, dann ist er aufgrund des schlechten Gewissens so eingestellt, dass er dann eben auch nicht weiteres Gutes tut, was ihm möglich wäre, oder ja, dass er am Gemeindeleben teilnimmt, zu den Gebeten kommt, zur Chutba kommt, in der Gemeinde mit anpackt, weil dieses schlechte Gewissen einfach sagt, hey, du bist dessen nicht würdig, und wie kannst du beten, während du dieses und jenes machst, und wie kannst du fasten, während du dieses und jenes machst. Und der Islam ist aber keine ganz oder gar nicht Sache, sondern fattaqullaha mastata'tum, also habt so viel Ehrfurcht, ihr könnt Allah gegenüber, also tut so viel auch ihr könnt. Und also viele plagt eben auch dieses schlechte Gewissen. Das definiere ich darüber, dass man eben also nicht angehalten ist, Gutes zu tun, und sich auch schlecht redet über die Maßen hinaus und dementsprechend auch von Allah Ta'ala nichts mehr Gutes in Bezug auf sich selbst erwartet. Und das gute, schlechte Gewissen, das spornt einen an, gute Taten zu tun, und hat auch Hoffnung in Bezug auf sich und das Schicksal, was Allah Ta'ala einem auch mitgibt. Und deswegen denke ich, dass es ein großes Kernthema ist, was wir als neue Generation auch bewältigen dürfen, nachdem die ältere Generation dort einfach auch nicht fähig war, dieses Thema für die jüngere Generation zu organisieren, ja, bereitzustellen, zu erledigen.
Die Beratungspraxis hast du jetzt gegründet. Was ist dein Ziel damit?
Erstmal will ich dem Ganzen einen Raum geben, wortwörtlich.
Ja.
Und mich dadurch auch in dieses Feld auch stärker investieren, kanalisieren. Hm. Und ich spüre auch, dass allein diese Selbstständigkeit mit den einhergehenden Räumlichkeiten, also ich habe 110 Quadratmeter angemietet mit einem knapp 40 Quadratmeter großen Seminar-Hauptraum. Ich spüre, dass Menschen dieses, also das Thema ernster nehmen, sich damit ernster nehmen, aber auch das Gespräch damit ernster nehmen, wenn sie Räume betreten, die dafür eigens angemietet und auch hergerichtet worden sind. Und man hat auch eine Atmosphäre, die anders ist als in einem Mehrzweckraum in der Moschee, den alle Moscheen haben, weil alle Moscheen einfach aus Mehrzweckräumen bestehen. Mhm. Und ja, hier hat man einfach eine Abgeschiedenheit, hier hat man entsprechende Einrichtungen, also große Tafeln und Whiteboards und Flipcharts und die Bücher, die Ruhe, die Kaffeemaschine.
Die Kaffeemaschine, die ist für ganz viele ganz wichtig.
Ja, sehr wichtig, aber ja, dies beiseite gelassen, also man muss den einzelnen Themen auch würdige Räume geben. Und die Madrasa hat sich aus der Moschee heraus entwickelt. Und, die soziale Arbeit hat sich aus der Moschee heraus entwickelt und so vieles andere, was auch in der Moschee stattgefunden hat, damals als als Exempel auch, um die Wichtigkeit auch zu erhöhen in den Herzen der Menschen, wurde später anderweitig institutionalisiert. Und das gehört zu unserer Professionalisierung in Deutschland dazu, dass wir eben auch Vereine gründen, die sich eines der vielen Themen annehmen und eben auch professionalisieren.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und wir sind so in der Verlobungsphase und wir kommen zu dir zu einer Ehevorbereitungsberatung. Wie würde so eine Ehevorbereitungsberatung aussehen und wann, an welchem Punkt der Kennenlernphase würdest du sie tatsächlich empfehlen?
Zum einen finde ich es wichtig für die Kennenlernphase, dass sie auch wirklich eine Kennenlernphase im eigentlichen Sinne ist. Mhm. Und das wird ja auch darüber gewährleistet, dass eine gewisse Atmosphäre der Ernsthaftigkeit herrscht. Man darf ja auch nicht zu zweit in einem Raum alleine sein.
Richtig.
Und familiäre Begleitung dient einfach dem, dass die Hormone einen nicht kapern. Ja. Mhm. Wenn die Hormone einen kapern, dann bespricht man einfach viele Dinge nicht oder wenn dann vielleicht nur oberflächlich. Und ich würde also sagen, bevor die Hormone einen kapern können und den Verstand kapern können, sollte man einfach auch diesen Schritt unternommen haben, quasi es offiziell werden zu lassen. Ja. Erstmal auch für sich und für den Kandidaten, die Kandidatin. Und viele schämen sich da und haben quasi einen Kennenlernprozess über Jahre tatsächlich, wo man insgeheim Absichten hegt oder Wünsche hat. Und wenn dann aus anderen, meinetwegen auch guten Gründen, ja, wenn beispielsweise die Frau sagt, er möchte mein Medizinstudium nicht unterstützen, weil darüber hat man nach 3 Jahren das erste Mal gesprochen und dabei kam raus, nee, ich möchte heiraten und 10 Kinder bekommen, was aus Seiten, also was jeder für sich auch einfordern kann, sowohl die Frau als auch der Mann, ja?
Ja.
Aber manchmal kommen erst Dinge nach Jahren zur Sprache und dann merkt man, hey, jetzt habe ich Gefühle investiert, jetzt bin ich verliebt, mein Alltag ist an diese Person irgendwie gebunden. Da ist auch der Islam in dem Sinne eine vorbeugende Religion, als dass er einen Kennenlernprozess auch so offen und unverbindlich halten möchte, dass er beendet, im gegenseitigen oder im einseitigen Verständnis, hey, das macht keinen Sinn zwischen uns, dass dann nicht zu viele Gefühle investiert worden sind, die dazu führen, dass eine Person halt an der anderen hängen bleibt, ja. Oftmals kommen Menschen zu mir, junge Menschen, die Überzeugungsprobleme haben in der Familie. Manchmal sind es auch frustrierte Einzelne, die sagen, ja, das läuft schon so und so lange.
Ja.
Ich will dann auch nie Details wissen, was denn so lange schon läuft. Und ja, er oder sie unternimmt nicht wirkliche Schritte innerhalb der eigenen Familie. Und die Familie, die blockiert aus den bekannten Gründen, ja. Zu jung, keine abgeschlossene Berufsausbildung, jetzt auch in Bezug auf die Frau, weil man ja oft auch möchte, dass die Frau in Zukunft auch unabhängig von einem Mann sein kann. Nationalität, gesellschaftlicher Status, finanzielle Lage. Und ja, viele wünschen sich einfach da eine Beratung und eine Hilfe und da schalte ich mich auch gerne ein. Und da empfehle ich auch beiden, dass wenn der andere oder die andere nicht fähig oder willens ist, innerhalb der eigenen Familie eine Stellung zu beziehen, dann soll man an ihn oder sie auch keine weitere Zeit und Gefühle verschwenden, weil da die Familie dann auch im Nachhinein irgendwie eingreifen kann und sagen kann, so, jetzt beendest du diese Beziehung.
Ja.
Und heiratest, weiß ich nicht, X oder Y. Eventuell wird das auch mitgesagt. Oder man sagt einfach, hey, jetzt ist mal Schluss. Ja. Leider darf ich da auch feststellen, dass sehr viele Menschen, die in einigen Bereichen auch sehr religiös leben, tatsächlich es dulden, dass er oder sie so eine gewisse, ja, Explorierungsphase haben, was das zwischengeschlechtliche Miteinander anbelangt.
Ja.
Also sprich, um es beim Namen zu nennen, Sinner dulden,
ja,
solange dann später der Schein noch gewahrt werden kann durch eine familienkonforme Ehe mit X oder Y.
Mhm.
Und wir müssen verstehen, dass wir, sobald wir die Pubertät erreichen, ein Mukallaf, eine Mukallafa sind vor Allah. Das heißt, wir haben unser eigenes Konto,
ja,
was Plus und Minus führt und sind in dem Sinne aber auch schon ja, geschäftsfähig. Mal mehr, mal weniger. Natürlich haben wir in unserem heutigen Zeitalter das Phänomen der, ja, des verzögerten Erwachsenenseins oder Erwachsenwerdens. Und ja, ich weiß nicht, manche Anfang 30-Jährige sollten nicht geschäftsfähig sein und sind es juristisch dennoch.
Ja.
Und ja, wenn man die Uhr 1000 Jahre zurückdreht, dann da waren einfach 14-, 15-Jährige auf dem Stand von heutigen 40-Jährigen, was die Reife, ja, anbelangte. Ja.
Ja.
Aber wir müssen begreifen, dass wir tatsächlich nicht nur Pflichten haben, religiöser Natur, sondern auch Rechte haben. Und dass mit den Pflichten auch immer Rechte einhergehen.
Mhm.
Und dass man seiner Verantwortung auch nur nachkommen kann, wenn man eben auch seine Rechte in Anspruch nimmt. Und
richtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Weil ich glaube, viele junge Leute, die heiraten wollen, fokussieren sich dann so zu sehr darauf, ja, die Frau muss das oder der Mann muss das und das. Also einfach diese Balance, ne, zwischen den Pflichten und den Rechten.
Ja, und oftmals werden Bedenken geäußert, die weltlicher Natur sind.
Zum Beispiel?
Und beispielsweise, ja, dann wird er oder sie die Karriere nicht angehen oder die Berufsausbildung abschließen oder das Studium. Oder man wird finanzielle Probleme haben oder man wird überfordert sein im Leben.
Ja, und wie siehst du das?
Also ein ernstzunehmender Sozialwissenschaftler wird immer mit dem Einzelfall antworten, allein um sich zu schützen. Aber Spaß beiseite, für mich ist es, also einen Großteil der Jugend würde ich unterstützt sehen durch eine frühe Ehe, auf die auch vorbereitet wird, selbstverständlich.
Ja.
Meine Tochter ist 13 und wenn sie in 4 Jahren heiraten möchte, dann genießt sie meine vollste Unterstützung. Wie kann ich es auch anders sehen, wo ich doch mit ihrer Mutter zusammen bin, seitdem wir beide 16 sind?
Ja.
Ich würde meinen, dass, um mal beim Mann auch mal kurz zu bleiben, also wir haben in der Pädagogik ja so viele auf Frauen zugeschnittene und Mädchen zugeschnittene Angebote. Jungs kommen da, also werden da auch unterversorgt. Wir haben ein Bild von einem Mann im Islam, wo der Mann verdient, wo der Mann bemüht, wo der Mann verteidigt,
ja,
Verpflichtungen hat. Und viele junge Männer würden, wenn sie auch früh in die Ehe gehen könnten oder früh in die Ehe gegangen sind, diese Verpflichtung auch gerne umsetzen und auch motivierter umsetzen. Weil jetzt haben sie Frau und eventuell auch Kind. Und,
ja.
Aber was machen wir mit einem Jugendlichen, der mitbekommt, dass Anfang 30-Jährige noch nicht heiraten können, weil sie sich beispielsweise noch im Medizinstudium befinden? Und die Hormone töten ihn oder sie. Und der denkt sich ja, 14, 15 Jahre werde ich eh nicht aushalten können.
Ja.
Und aber wenn, also wenn beispielsweise die Community sagt, hey, zeig mal deine Zeugnisse, zeig mal, wo nimmst du Nachhilfe, lass mich mit deinem Fußballtrainer reden, mit deinem Schachtrainer reden, lass mich mit deinem Imam reden, mit deinem Betreuer in der Moschee und deinen Eltern. Mhm. Und lass mich deine Kontoauszüge sehen und dein Zimmer sehen. Ja. Ich sehe, sagen wir mal, einen 17-jährigen Jungen, der in zwei Fächern beispielsweise Nachhilfe nimmt, ja, seit zwei Jahren, der keine Fehlzeiten hat, zumindest keine unentschuldigten, der einfach dokumentiert fleißig ist, der seit zwei Jahren einen 400-Euro-Job hat und davon immer 200 Euro gespart hat, ja, da sollte man also 4.800 Euro auf dem Konto sehen, die beispielsweise schon für Brautgabe und Flitterwochen und Feier eingesetzt werden können. Das ist doch Charakter, den man sieht.
Absolut.
Ja, und auch Charakter und Religiosität kann man aufbauen. Und, da, wo man dann auch diesem jungen Mann ein Vertrauen auch natürlich, ein begründetes Vertrauen schenkt, da wird er dieses auch gerne einlösen und erfüllen, entsprechend. Und ja, und wir haben, wie gesagt, jemanden, der vor Allah Ta'ala geschäftsfähig ist. Und wenn man ihn so dementsprechend auch erzieht, ja, hör mal zu, du bist jetzt 13, 14, fang mal an zu sparen, lerne dich anders gegenüber dem anderen Geschlecht auch zu verhalten, keine zwei Küsschenbegrüßungen, kein von oben bis unten anstarren, kein Stalken, kein Tätscheln, kein Flirten etc. Aber wenn du dann vier, fünf Jahre später heiraten möchtest und du bist fleißig, du hast Charakter gezeigt, dokumentiert, du hast Zeugen für dich, dann wirst du unsere Unterstützung genießen. Und die Menschen, also junge Menschen so zu erziehen, meine ich, wird in der Regel dazu führen, dass wir Ergebnisse haben, auf die wir stolz sein können. Und dass wir eine neue Generation unterstützt und geschaffen haben. Und ja, ansonsten haben wir Menschen, denen es einfach langweilig. Wir haben junge Menschen, die Hormone killen sie und sie leben unnatürlich.
Ja.
Und im besten Fall richtet sich diese negative Energie nach innen. Und im auch schlechten Fall wird das dann doch ausgelebt, was irgendwo auch in der Fitra des Menschen ist, zumindest jetzt in dieser, sagen wir mal, im tierischen Sinne, im hormonellen Sinne. Und dann ist der Mensch erstmal in einer Sünde gefangen, von der auch nur schwer ist, loszukommen. Ja, und außer Allah Ta'ala hilft einem.
Ja.
Und damit möchte ich jetzt damit möchte ich die Tauba nicht schwer reden, ja, und auch keine Sünde in irgendeiner Form relativieren. Weil es gibt immer einen Weg, auf dem geraden Weg zu bleiben, weil Allah Ta'ala uns nicht überfordert hat. Gleichzeitig wollen wir die Weichen stellen, um Murphys Gesetz zu befolgen. Das, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ja, und das heißt, wir sollen die Dinge so gestalten, dass sie nicht schiefgehen können.
Ja.
Und dazu zählt eben auch eine Erziehung, die zur Verantwortung erzieht und eben auch stark macht. Und befähigt.
Richtig. Ich finde den Ansatz, den habe ich noch nie so gehört und ich finde den toll, weil er sehr realistisch ist, sehr lebensnah ist. Wir hören immer ganz oft so von Imamen oder von Vorträgen, macht das so und so und man denkt sich so, ja, aber das ist vielleicht total unrealistisch. Die jungen Menschen, wie du gesagt hast, die sehen einfach Plakaten, halbnackte Frauen, Filme, da wird geknutscht, draußen der oder Markus und Anja, die sind zusammen aus der Klasse, die kriegen das ja alles mit, ne? Und die sind ja auch nicht anders. Die haben ja auch dieses Bedürfnis, auch jemanden an ihrer Seite haben zu wollen. Und ich glaube, und das ist voll die schöne Art und Weise zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, wie du zeigen kannst, dass du ein verantwortungsvoller junger Mensch bist und dass das funktionieren kann. So.
Ja, davon bin ich überzeugt.
Das heißt, ich habe jetzt verstanden, dass in deiner Ehevorbereitungsberatung halt oft Menschen sind, die das, wo es kompliziert ist, dass es zu Eheschließung kommt. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die das jetzt hier hören und gerade jemanden am Kennenlernen sind und vielleicht diese kalten Füße kurz davor haben? Was würdest du denen empfehlen? Welche Punkte sind wichtig?
Zum einen diesen Kennenlernprozess weiterhin im Halal zu behalten. Und dementsprechend auch hormonelle Gefühle zu unterdrücken, beziehungsweise diese zu kontrollieren. Mhm. Und dass man mit einer Demut und Liebe, aber auch mit einer Beständigkeit und einem organisierten Plan Überzeugungsarbeit in beiden Familien leistet, wo man auch religiöse Verantwortungsträger mit einbezieht. Und in der Regel endet diese Überzeugungsarbeit, die wie gesagt liebevoll und demütig, aber auch beständig ist und geplant, darin, dass die Familien einsehen, dass zwei geschäftsfähige junge Muslime halal wollen und es auch ermöglicht bekommen sollen. Und ich erzähle nicht ohne Stolz, Allah möge die Absicht reinhalten, dass ich einen Amerikaner, der noch in der US-Armee gewesen ist, sein Vertrag ging noch wenige Monate, der auch zuvor im Irak eingesetzt worden war, der noch rechtlich mit seiner Ex verbunden war, weil der Scheidungsprozess noch nicht zu Ende gewesen ist, der sich um das erste Kind auch kümmerte, der noch nicht mal Deutsch gesprochen hat. Also sagen wir mal, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 5-6 Kriterien aufgezählt und ich könnte noch weitere aufzählen, wo manchmal bei einer Familie nur eines genügt, um zu sagen, nee, den wollen wir nicht.
Ja.
Und Alhamdulillah, die Schwester, die ihn wollte und im Halal wollte, kam, wie gesagt, zur Moschee, hat Kontakt gesucht und gefunden und ich durfte dann diesen muslimischen Bruder, wichtig, das ist sowieso im Kontext klar, dass ich diesen muslimischen Bruder begleitet habe zur Familie und es gibt natürlich ein Happy End in meiner Geschichte. Also mit Allahs Hilfe ist alles möglich. Und im schlimmsten Fall hat man dann eben eine Ehe ohne Zufriedenheit aller Familienmitglieder, aber im Halal und auch mit Allahs Segen. Weil nicht alles, was nach der Fatwa halal ist, muss auch unbedingt mit Allah Ta'alas Segen einhergehen. Ich muss erklären, wenn jetzt beispielsweise ein Mann einen Ehevertrag abschließt, ohne dass er seine Eltern mit einbezieht. Der Ehevertrag ist rechtlich, beziehungsweise islamisch vor Allah gültig, aber dennoch kann er Sünden begangen haben, indem er seine Familie nicht mit einbezogen hat. Ja. Wie beispielsweise auch ein Kaufvertrag seine Gültigkeit besitzt, obwohl vielleicht der Vater oder die Mutter das Geld hätte für die Kinder investieren müssen. Ja.
Ja.
Und also sprich, dann das Gekaufte ist zwar rechtlich im Besitz, aber es hat vielleicht keinen Segen oder weniger Segen. Und da, wo man wirklich über mehrere Monate, ein halbes Jahr, 8 Monate um die Überzeugung der Familienmitglieder gekämpft hat, beständig, demütig, planvoll, liebevoll, dort wird man auch eine Ehe eingehen können, der Familie zum Trotz, mit Allahs Segen. Ja, und an der Stelle darf ich erwähnen, dass ja auch Imam Abu Hanifa gesagt hat, dass eine Frau ihren eigenen Ehevertrag schließen kann. War das an bestimmte Bedingungen geknüpft, die mit der sogenannten Ebenbürtigkeit zusammenhängen. Also der Mann musste dann gesellschaftlich betrachtet in gewissen Kategorien der Frau ebenbürtig sein und dann wäre dann auch dieser Ehevertrag, wie gesagt, rechtlich gültig, ohne dass, also beziehungsweise jetzt islamreligiös gültig, auch wenn die Familie nicht zustimmt. Das heißt, sowohl für Männer wie auch für Frauen gibt es die Möglichkeit, nach einem entsprechenden Überzeugungsprozess, der oberflächlich scheiterte, dann eben auch, dass man seine eigenen Wege geht, um vor Allah Ta'ala seine Verantwortung eben auch gut handhaben zu können. Ja, und dazu zählt, dass man eben auch auf dem geraden Weg bleibt.
Hast du das Gefühl, du bist mit der Meinung alleine, weil ich höre das sehr selten, ich kenne das nur, dass dann gesagt wird, oh Mann, wenn mein Vater das jetzt nicht erlaubt, dann kann ich ihn halt nicht heiraten oder ich heirate ihn, aber eigentlich ist das nicht ganz korrekt so und dann gibt es keinen Segen in meiner Ehe, dann wird meine Ehe scheitern. Wie siehst du das? Also ist die Meinung stark vertreten bei Imamen, die islamische Eheschließung machen?
Also ich rechne jetzt mal alle Imame raus, die sich mit dem Halal und Haram im Bereich Ehe, Eheschließung etc. Nicht richtig auskennen, die schließe ich jetzt mal alle aus. Ja, also diejenigen, die Madahib studiert haben und die auch eine Gemeindeanbindung haben, ja, also die jetzt nicht nur in ihren Büchern leben, sondern auch im Hier und im Jetzt leben, die sind auf der Seite der Jugend, definitiv. Mhm. Und ich glaube, das Schlechteste im Rahmen des Guten, was man wird, wem man wird begegnen können, ist einem Imam, der sagt, ja, warte vielleicht noch ein bisschen mehr ab. Okay. Mhm. In der Hoffnung, dass in dieser Zeit eben auch Allah Ta'ala das Herz dieser Eltern öffnet.
Ja.
Und vielleicht einem Imam begegnet, der sagt, hey, ihr könnt eure Ehe durchaus schließen, aber ich möchte es nicht tun. Vielleicht aus verschiedensten Abwägungen. Vielleicht ist seine berufliche Existenz im Rahmen seines Vertrages nicht richtig gesichert. Mhm. Vielleicht erlaubt ihm der Vorstand solche sozialen Aktivitäten nur mit Einschränkungen. Mhm. Etc. pp. Aber die Imame fühlen mit und die Imame haben auch, was ich mitbekomme, teilweise zu Unrecht einen schlechten Ruf bekommen. Und aber ich kenne nur Imame, ausschließlich Imame, die zugänglich sind für ihre Gemeinde, ja, und die viel von ihrer Zeit geben, die auch unter materiell betrachtet schwierigen Bedingungen arbeiten. Und die eigentlich auch ihre Talente woanders gewinnbringender einsetzen könnten, aber wirklich mit Herz dabei sind. Mhm. Und natürlich hat man Imame, die eine gewisse, sagen wir mal, Überzeugung im Fiqh haben, ja, so in der Normenlehre. Und die würden jetzt beispielsweise keine Eheschließung gutheißen, wo die Frau beispielsweise ohne Wali den Ehevertrag eingehen möchte. Mhm. Aber auch diese sehen Möglichkeiten, dass quasi ein Imam oder ein Gelehrter anstelle des Walis tritt, mhm, weil der Wali eben einfach auch nicht die Angelegenheit seiner ihm Anvertrauten entsprechend handhabt. Und das, was der Qadi, also der Richter in einem muslimischen Land, mhm, ist, wäre, das kann in solchen Familienfragen, da hat die Malikiya auch ausführlich dazu geschrieben, die Malikiya, kann in Familienfragen dann eben auch hier ein Imam oder ein Gelehrter sein. Nur ist die Erfahrung auch sehr vieler Imame, dass das, was sie sagen, sowieso am Ende nicht umgesetzt wird. Und wie gesagt, viele arbeiten in prekären Situationen, mhm, und viele wünschen sich auch mehr Rückhalt in der Gemeinde und Umsetzung, ja, ihres Wortes. Mhm. Und dann haben wir diesen Imame-Krieg, ja. Der Vater geht zu seinem Imam, die Tochter geht zu ihrem Imam, mm, und der Bewerber wieder zu seinem. Und dann gibt's einfach ein Fatwa-Chaos und einen Fatwa-Krieg.
Ja.
Aber wie gesagt, nochmal auf die Frage zurückkommend, Imame fühlen mit und Imame wollen Lösungen und Imame wollen in der Regel auch, also wie gesagt, ich rede vom Regelfall und ich rede also von den Imamen, denen ich begegnet bin, mhm, in meinem Wirkungskreis und auch aufgrund von Austausch, den ich auch selbst initiiert und gesucht habe.
Ja.
Und ich habe ja auch 9 Imame und 2 Gelehrte befragt im Rahmen meiner Promotion, mhm, zu diesem Thema Förderung der rechtzeitigen Ehe für junge Muslime. Mhm. Und es gibt auch Situationen, da sage ich, hey, ihr müsst heiraten, aber ich schließe die Ehe nicht und es hat nichts mit Jugend zu tun. Also es gab einen Fall, da hatte ein ungefähr 35 Jahre alt ein Mann, er wollte seine Eltern nicht mit einbeziehen bei der Eheschließung. Die Frau war 50, Pi mal Daumen, und er hat sich geschämt, weil in seinem Kulturkreis ein 35-jähriger Mann eben keine 50-jährige Frau heiratet.
Ja.
Und ich habe gesagt, ihr müsst heiraten, weil ja, sie sind schon irgendwie händchenhaltend zu mir in die Praxis reingekommen und dann darf ich auch gewisse, also vor gewissen Tatsachen darf ich auch nicht meine Einsichten verschließen. Mhm. Ja. Also
ja.
Ich habe gesagt, also so wie es aussieht, müsst ihr heiraten, aber ich möchte ihr nicht schließen, weil für mich gehören die Eltern mit eingebunden. Nicht unbedingt aufgrund einer Fatwa, aber das ist eine Taqwa-Angelegenheit und ich möchte nicht, sagen wir mal, Komplize dessen sein, was mit einer Unverschämtheit den Eltern gegenüber einhergeht. Mhm. Aber Alhamdulillah, es lief dann auch anders. Diese Worte haben bewegt und dann wurden dann die Eltern auch in Kenntnis gesetzt und
Sehr schön. Abschließend würde ich noch gern eine Frage stellen. Du hattest bei Instagram, heißt deine Seite für die Liebenden, richtig?
Ja.
Und Genau, man hört das so selten, also ich höre das nicht so oft, dass ein Imam diesen Aspekt dieser Liebe mit reinbringt in eine Ehe und dieses, ich höre das immer meistens nur so, ja, man muss heiraten, damit man kein Zina begeht und ja, und dass das alles so rechtens läuft und dass man dann seine Pflichten erfüllt. Was für eine Rolle spielt für dich Liebe bei einem Ehepaar? Was denkst du, wie wichtig ist das? Und genau.
Zunächst erstmal zur Verteidigung der wahrgenommenen Imame. Mhm. Wenn Imame Familienzusammenhaltsberatung leisten, Scheidungsabwendungsberatung leisten, dann kritisieren sie vielleicht dieses Liebeskonzept innerhalb des Kontextes, dass Menschen nicht immer erwarten können, dass man auf Wolke 7 schwebt in einer Ehe.
Ja.
Ja. Und wenn Allah Ta'ala im Koran davon spricht, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma, und wir haben zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt, also die Ehepartner meint aber auch deren Familien, weil hier im Plural 3 plus auch gesprochen wurde. Also auch die beiden Familien mit inbegriffen, ist es für uns auch wichtig, was ist mit den harten Zeiten? Ja, was ist, wenn, weiß ich nicht, man sich auf biologischer Basis, auf hormoneller Basis in eine andere Person verliebt, ja, was jetzt also auf beide Geschlechter auch bezogen ist. Also
ja.
Mann wie Frau, ja, ist ja nicht so, dass eine Frau da keine sexuellen Bedürfnisse hat und Empfindungen und keine ästhetischen Bedürfnisse. Also die Liebe ist erstens schwer zu definieren und zweitens wird sie definitiv in der Ehe zu Zeiten mal auch nicht auftreten, mal werden auch andere Gefühle da sein, Hass, Wut, Enttäuschung, Zurückstellung, Gleichgültigkeit, Verletztheit etc. Und da darf man auch dieses Liebeskonzept nicht überbewerten.
Ja.
Ja. Und wir sind eben mal indoktriniert von dieser Welt, die uns quasi Paradiesisches verheißt. Aber das ist nicht die Ehe. Wenn Allah Ta'ala davon spricht, dass er nicht nur Liebe, sondern auch Barmherzigkeit zwischen uns gestiftet hat, in Ehefragen unter den Ehepartnern.
Ja.
Barmherzigkeit, wo tritt Barmherzigkeit auf? Wo ist sie wichtig? Da, wo er oder sie auch Fehler machen oder Schwächen. Durchleiden, schwäche Phasen durchmachen.
Ja.
Und ich habe jetzt die Frage vielleicht etwas anders beantwortet, aber um auf den eigentlichen Aspekt auch der Frage nochmal einzugehen, für mich ist es deswegen wichtig, dass sich junge, also vor allem junge Muslime, heiraten können aufgrund einer Liebe, ja, aufgrund eines sich als Seelenpartner, Partnerin empfindend Gefühls in die Ehe eingehen können, weil ansonsten, wenn es nur nach diesen oberflächlichen Kriterien der Herkunftskultur oder der Familien geht, dann werden diese geschlossenen Ehen nicht wirklich die Ehepartner zufrieden machen können, sondern man hat irgendwie noch Gefühle, man ist nicht richtig dabei beim Partner. Ja, und der Partner verdient doch jemanden, also eine Frau oder einen Mann, der 100% bei ihm, bei ihr sind. Und nicht eben an eine verloren gegangene Liebe denkt.
Richtig.
Und das begünstigt Zina, das begünstigt Scheidung, was noch dramatischer ist, wenn Kinder im Spiel sind.
Ja.
Und ich denke auch, dass Liebe über gewisse Grenzen hinweg, über Klassen, über Ethnien, einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.
Mhm.
Und Menschen zusammenbringen, Gesellschaftsklassen zusammenbringen.
Ja.
In meiner Forschung habe ich dann auch aufarbeiten können, dass dadurch, dass in unserer hiesigen Gesellschaft gesellschaftliche Schichten, auch was das Thema Heirat anbelangt, unter sich bleiben, leidet der gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt. In der Vergangenheit war es vermehrt so gewesen, dass quasi vor allem die Frau nach oben geheiratet hat. Und das hat dann auch einen gewissen Zusammenhalt ergeben in der Gesellschaft über diese Gesellschaftsschichten hinweg. Und Liebe ist ein Geschenk Allahs. Und warum sollte man dieses Geschenk Allahs nicht im Halal ausleben dürfen und auch Allah dafür dankbar sein dürfen? Also Genuss ist ja auch die Grundlage für den Dank. Und Dank ist auch eines eines der Gründe, warum wir überhaupt existieren. Ja, La'allakum tashkurun, sagt Allah Ta'ala in Bezug auf unseren Lebenssinn, nachdem er uns unsere Erschaffung thematisiert in Surat An-Nahl. Ich glaube, es ist die 78. Aya, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Eine schöne Erinnerung auf jeden Fall, ja.
Warum auf ein bedeutungsvolles Geschenk verzichten aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen, die keinerlei islamische Grundlage haben und die auch niemanden wirklich glücklich machen.
Ja, du bist jetzt, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, korrigiere mich bitte, du bist jetzt über 20 Jahre verheiratet, richtig?
Also ich bin da mit meiner Frau seit fast 24 Jahren zusammen.
Zusammen, okay.
Und wir haben 99 geheiratet.
Okay, ja. Dann doch 20 Jahre kommt hin.
Ja, wir jetzt sind, ich glaube, seit über 23 Jahren sind wir zusammen. Und wir sind seit, Bismillah, wir sind seit über 21 Jahren verheiratet, ja.
Ja, was würdest du jetzt aus der Perspektive einfach eines Ehemannes jetzt unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben wollen? Und eine interessante Zusatzfrage, hast du das Gefühl, diese Liebe, diese gegenseitige Zuneigung ist noch immer da und kann auch immer noch da sein nach so vielen Jahren Ehe?
Ehe und Beziehung ist eine Reise, die man gemeinsam antritt und auf dieser Reise wird es verschiedene Stationen geben und verschiedene Phasen geben. Mhm. Und wir sind sehr innig miteinander, Alhamdulillah. Aber diese Innigkeit ist eine andere, als wir 16 waren oder als wir 20 waren oder als wir dann Eltern wurden zum ersten Mal oder als wir dann auch mit dem Elternsein-Alltag klarkommen mussten. Mhm. Ich genieße mit meiner Frau zusammen diese verschiedenen Phasen, Stufen, Zustände gemeinsam zu erleben. Und ich will aber auch darauf aufmerksam machen oder ich will auch zu einer Normalisierung beitragen, was Streit anbelangt, was Konflikte anbelangt. Ehe ist eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Flitterwochen und Schmetterlinge und Lächeln. Ehe, wenn sie innig gelebt wird, wird einen auch herausfordern. Und wie können wir auch den Hadith anders verstehen, außer im Zusammenhang mit der Charakterbildung, dass die Ehe die Hälfte der Religion ausmacht. Ja, ja. Den können wir nur im Lichte dessen verstehen, dass der Prophet Muhammad die Charakterbildung so sehr betont. Also das ist, was am Tag des Gerichts am schwersten in der Waagschale der guten Taten wird wiegen. Und der Beste im Islam ist derjenige mit dem besten Charakter. Und viele weitere Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich konnte, glaube ich, 12 oder 13 verschiedene sammeln. Mhm. Weil Ehe eben quasi die Arena der Charakterbildung schlechthin ist. Ansonsten kann man sich allen Menschen gegenüber von so einer gewissen Schokoladenseite zeigen. Mm. Ja. Diplomat sein, ja. Innen-Außen-Aufteilung umsetzen. Das eine sagen, aber das andere denken. Aber Ehe bedeutet einfach aufgrund der Intimität, dass man auch quasi schutzlos ist, diese diplomatische Rüstung auch ablegt. Und auf einmal wird man mit Charaktereigenschaften konfrontiert, die man vielleicht vorher einfach in den Keller abgestellt hat und verdrängt hat, versucht hat zu vergessen. Mhm. Und all diese Dinge kochen dann hoch in einer offen gelebten Beziehung. Ja.
Ja.
Also sagen wir mal im Free Fight, Dinge, die man nicht erlebt, wenn man einfach nur nach dem Buch irgendetwas umsetzt, ohne jetzt, wie gesagt, in einer Arena zu sein, wo auch alles passiert. Ja.
Ja.
Das heißt, meine Frau und ich, wir kommen beispielsweise beide aus Scheidungsfamilien, nicht sogar in zweiter Generation, also weil sich meine Großeltern schon geschieden haben. Mhm. Und natürlich wird das irgendwo dann auch bei uns durchklingen, früher oder später. Mhm. Das heißt, beispielsweise, wenn man als Scheidungskind gewohnt ist, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um der Gesamtharmonie willen. Mhm. Aber wie viele Jahre soll das gut gehen?
Ja.
Ja. Ich erzähle an der Stelle gerne die Kindergeschichte vom Affen und vom Schmetterling. Mhm. Ein Affenjunges sucht seine Mutter und ist traurig und ein Schmetterling fliegt herbei und fragt, wie es dem Affenjungen helfen kann. Und der Affenjunge sagt, ich suche meine Mama. Der Schmetterling sagt, beschreib mir deine Mama. Und der Affe sagt, sie ist viel größer als ich. Mhm. Und der Schmetterling sagt, ich weiß, wo deine Mama ist, und führt den Affen zu einem Elefanten.
Mhm.
Und dann sagt der Affe, nein, nein, das ist nicht meine Mama. Aber schau, meine Mama kann ihren Schwanz um die Äste schlängeln.
Mhm.
Ja. Und das hört der Schmetterling und führt den Affen zu einer Schlange, die auch einen Ast herumgeschlängelt war. Und dann erklärt der Affe, dass seine Mutter Beine hat. Und der Schmetterling bringt ihn zu einer Spinne. Woraufhin der Affe erklärt, dass seine Mutter in den Baumkronen lebt und nicht in Gebüschen ihre Behausung aufbaut. Und dann führt der Schmetterling den Affen zu einem Papageien. Woraufhin der Affe erklärt, Mama kann weite Sprünge zurücklegen, aber nicht fliegen. Und dann bringt der Schmetterling den Affen zum Frosch. Und daraufhin erklärt der Affe, das ist nicht meine Mama. Meine Mama hat Fell und sie hängt von den Ästen herunter. Und dann wird er zur Fledermaus geführt. Und er sagt, meine Mamas Stimme erfüllt den gesamten Dschungel und sie ist tagsüber aktiv und schläft nicht, wie jetzt die Fledermaus. Und beide landen dann wieder beim Elefanten. Und dann dreht der Affe durch und sagt, wie kann das sein, dass du mich zu Tieren bringst, die mit mir keinerlei Ähnlichkeit haben?
Ja.
Und der Schmetterling stellt seine Kinder vor, Raupen, und dann spürt der Affe, der Schmetterling war weder dumm noch irgendwie intrigant. Er ist einfach nur von seiner Lebenswelt ausgegangen. Und die ist, dass die Kinder ganz anders aussehen und ganz andere Eigenschaften haben als die Eltern. Und das, glaube ich, durchleben Ehepaare auch, diese ständigen Missverständnisse, die dann vielleicht als Angriff gewertet werden können oder als, hey, ich werde hier ignoriert, in meinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen. Und teilweise kommen wir auch aus Kulturen beziehungsweise sind vom heutigen Zeitgeschehen so geprägt, wir reden nicht über unsere Gefühle, gerade wir Männer. Ja, uns ist das nicht gegeben, dass wir Schwäche zeigen können, Gefühle zeigen können. Teilweise sind uns da die Frauen ein bisschen voraus und auch deswegen überlegen, was dieses, was den Kampfsport Gefühle anbelangt.
Ja, ja.
Und das heißt, Ehe wirkt in intimsten Ecken des Charakters sehr herausfordernd. Und deswegen ist das Eheleben auch immer etwas, was dynamisch ist und teilweise so dynamisch, dass es auch mal gefährdet sein kann. Ja, wenn man nicht über die eigene Charakterentwicklung weiter nachdenken möchte.
Ja.
Und, die Beziehung aufs nächste Level heben möchte. Und die Straße sagt dazu, lieber was Neues mit dem Alten, als was Altes mit dem Neuen. Ja, und das sehen wir heutzutage. Ja, wir sehen, Leute kommen zusammen, verstehen sich gut und ein paar Wochen später gibt es den ersten Streit und es war dann noch der letzte Streit, weil dann jeder einfach meint, hey, wir passen nicht zueinander. Aber abgesehen von dieser Grundbeschaffenheit, wo beide einfach sagen, hey, das ist unsere gemeinsame Basis, muss es auch in Zukunft immer wieder passend gemacht werden. Ja, weil der Mensch, der entwickelt sich ja auch weiter.
Ein sehr guter Hinweis.
Das heißt, ich glaube, es ist einer der Philosophen, der sagte, die Ehe ist ein Gebäude, was tagtäglich neu aufgebaut werden muss. Dazu muss man eben auch Bereitschaft haben und das hängt auch mit der eigenen Wahrnehmung zusammen. Und wenn man da Barbie-Ken-mäßig rangeht, hey, wir sind füreinander bestimmt, und zwei Wochen später hat man das erste Missverständnis, dann denkt man, hey, wir waren doch nicht füreinander bestimmt. Und dann sucht Barbie, weiß ich nicht, wie die anderen heißen, wie andere Männer in dieser Welt heißen, aber dann sucht, weiß ich nicht, den Frankie oder so.
Mhm.
Und Ken sucht, weiß ich nicht, Püppchen.
Jenny. Ja.
Und mit der Zeit geht dann auch so eine Art Grundvertrauen verloren. Ja. Dann hat man einfach so eine, ich sag mal, Lebensabschnittspartner-Philosophie.
Richtig.
Und man hat nur noch was Altes mit dem Neuen oder mit der Neuen, aber man kommt nie dazu, etwas Neues mit einem Partner zu erleben und, sagen wir mal, zum nächsten Level zu kommen.
Super wichtiger Hinweis, glaube ich. Und vor allem so nah an das, was eigentlich die ganze Zeit passiert, so realitätsnah. Vielen, vielen Dank, Bruder Mohammed. Das waren sehr, sehr viele gute Hinweise und Tipps und Einblicke. Ich glaube, den einen oder die andere hat dann nochmal eine andere Perspektive bekommen. Mir ging es auf jeden Fall so im Gespräch mit dir. Und ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang reden.
Wir haben gerade angefangen, merke ich. Ja. Das ist nur eine Einleitung.
Ja, dann lade ich dich gerne noch einmal ein.
Die Einladung nehme ich sehr gerne auch an.
Das freut mich. Ich möchte auch gerne deine Frau grüßen, die ich auch einmal persönlich getroffen habe. Viele Grüße gehen raus an sie. Und ja, barakallahu fiek für deine Zeit.
Wafiki baraka. Und viel Erfolg auch weiterhin für diesen Podcast und für diese Pionierarbeit, von der ich hoffe, dass sie auch große Unterstützung erfährt. Nicht, dass das jetzt wie abgesprochen klingt, weil das ist es nicht, aber ich nehme an, dass Spenden nicht zurückgewiesen werden würden und auch, weiß ich nicht, also jederlei Support, ob man das irgendwie teilt oder finanziell supportet oder Ideen generiert, interessante Gäste vorschlägt für Interviews. Aber ich finde es toll, dass wir unsere Geschichte selbst in die Hand nehmen und auf jeden Fall. Auch den Namen, also Kopftuchmädchen, dass wir sagen, hey, wir berichten, was das Kopftuch ist und was eine muslimische Frau ausmacht.
Richtig.
Und das überlassen wir nicht anderen. Und ja, wenn mir vielleicht noch eine Abschlussbemerkung gestattet sein darf.
Natürlich.
Ich mag es, wenn wir mit unseren eigenen Begrifflichkeiten arbeiten. Mhm. Und in dem Sinne würde ich ein Dating auch immer nur im Sinne einer Chitba verstehen, eines Bewerberprozesses oder eines Kennenlernprozesses. Und unsere, Alhamdulillah, unsere Religion ist so universell, es ist so, ja, unglaublich in Anführungsstrichen, also ich meine damit faszinierend, wie viele verschiedenartigste Kulturen der Islam inkludiert hat. Ja, also wenn man sich so diese kernmuslimischen Länder anschaut, und wie verschieden sie sind, wie grundverschieden sie sind, ja, und ja, über welche verschiedenen Zeitalter auch und in welchen Situationen der Islam, also Muslime quasi, durch den Islam auch begleitet worden sind. Dieses Erbe ist eine unermessliche, unendliche Schatztruhe. Und wir müssen wirklich nichts neu erfinden. Wir müssen die Dinge wieder neu entdecken. Und im Lichte unserer Bedürfnisse auch neu entdecken. Und Alhamdulillah, deswegen natürlich weiß ich, dass es in solchen Fragen wie Kennenlernen hier und da auch, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten gibt, die nicht unbedingt immer signifikant sein müssen, aber vielleicht auch als signifikant wahrgenommen werden. Aber insgesamt ist doch, sagen wir mal, der klassische Islam eine riesige Schatztruhe und wir brauchen da wirklich nichts Neues. Wir brauchen nur das, was auf unseren Kontext gerade antwortet.
Ja, richtig.
Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in diesen Fragen Gelehrte konsultieren, die auch wirklich hier leben, ja, die hier Kinder haben, die hier auch Kinder haben, die die Pubertät durchmachen und eben nicht Gelehrte, die ganz andere Situationen durchmachen und die wirklich nicht nachvollziehen können, ja, was wir hier gerade durchmachen, ja, genauso wenig wie wir es nachvollziehen können, dass vielleicht Gelehrte in Bezug auf ihre Gemeinschaften, die sie verantworten, Dinge sagen, wo wir sagen, hey, das hört sich für mich sehr seltsam an, ja, und
Und du hast auch einen Blog, der heißt Monajo, richtig?
Genau.
Und ich würde den, wenn du es erlaubst, auch in den Shownotes dann markieren von dieser Folge, sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach auch mal vorbeischauen können bei dir im Blog.
Genau, also das ist eine Homepage, monajo.de oder Monajo, wie man auch immer das J aussprechen mag. Und da habe ich einige Artikel auch aus meiner Promotionsarbeit veröffentlicht zum Thema Ehe und auch Scheidung. Und vielen Dank auch für den Support und euch, dir.
Dankeschön.
Alles Gute und viel Erfolg auch weiterhin.
Dankeschön, barakallahu fiek. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch 5 Sterne beim Apple Podcast als Bewertung, wir würden uns sehr freuen und schaut auch gerne bei uns auf Instagram vorbei, @kopftuchmädchen. Dort könnt ihr dann auch einfach mal Feedback geben, wie diese Folge fand. Dankeschön und Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.